Liebe Anlegerinnen und Anleger, ein altes Sprichwort sagt so schön, Totgesagte leben länger. Und da musste ich spontan dran denken, als ich mir die Kursentwicklung der chinesischen Aktien in den letzten Wochen angeschaut habe. Andreas Lipko, Finanzmarktexperte bei der comdirect, ist uns heute wieder zugeschaltet. Andreas, ich glaube, du hast ja auch so ein bisschen die Augen gerieben, als du gesehen hast, welche Kursparty in den letzten Wochen da zu beobachten war. Denn ich erinnere mich noch an so manches Gespräch von uns beiden. Die Anleger haben die Aktien regelrecht gemieden, China mit vielen Problemen, demografischen Problemen unter anderem. Und jetzt auf einmal so eine Party. Was steckt dahinter?
Ja, Conny, du hast vollkommen recht. Vor allen Dingen ist ja die Börsenparty praktisch nicht endend wollend gewesen. Ja, wir haben ja wirklich jeden Tag neue Kursanstiege gesehen. Es gab Aktien, aber habe ich mir wirklich auch in der Vorbereitung zu dieser Sendung auch verwundert die Augen gerieben. Die sind teilweise um 1400% an einem Handelstag angestiegen. Und das sind natürlich alles Kursbewegungen, die findet man in den deutschen oder europäischen Börsen selten. Es sei denn, man guckt 24 Jahre zurück, da hat man den neuen Markt gehabt, da war das wahrscheinlich auch öfters mal der Fall gewesen, beziehungsweise war ja auch tatsächlich der Fall. Ob 1400% an einem Handelstag, da kann ich nicht mehr so richtig entsinnen, aber es waren eben auch schon sehr, sehr verwunderliche Zeiten. Und die erleben wir tatsächlich wieder. Und du hast auch recht, wir waren vorher oftmals skeptisch, weil man eben politische Risiken natürlich bei chinesischen Unternehmen hat, weil man natürlich auch einfach hier sehr strukturelle Probleme hat, wie zum Beispiel natürlich der demografische Wandel, die Menschen werden älter, Ein-Kind-Politik hat dazu geführt, dass weniger Kinder geboren wurden und so weiter und so fort. Aber wir haben natürlich auch den massiven, im Flammen stehenden Immobiliensektor gesehen. Und der war ja dann auch so ein bisschen der Anlass dazu, dass eben in den letzten Handelstagen sowohl die People's Bank of China, also sprich die chinesische Zentralbank, als auch die chinesische Regierung ein Maßnahmenpaket geschnürt hat, was zumindest mal aus kurzer Sicht betrachtet seinesgleichen sucht. Also hier haben wir wirklich sowohl Zinssenkungen gesehen als auch Liquiditätsversorgung für die Märkte und was halt ganz wichtig war für die Immobilienmärkte, eine Erleichterung bei dem Kauf von Immobilien. Man hat also viele Restriktionen wieder fallen gelassen, die man in den letzten Jahren aufgebaut hat, um eben die Spekulationsblase an den Immobilienmärkten so ein bisschen einzudämmen. Die sind eben teilweise aufgehoben worden und führten einfach dazu, dass man einen Run auf Immobilienaktien, Finanz- und Bankenaktien gesehen hat, ja, den man schon seit mehreren Jahren nicht mehr erlebt hat.
Gut, also die Notenbank hat ihren Beitrag geleistet, um nicht zu sagen, hat die Kurse angeschoben. Aber da frage ich mich schon, wie nachhaltig ist das Ganze dann? Also ich meine, die Notenbank kann jetzt nicht jeden Tag ihr Geld auf den Markt werfen. Insofern fragt sich schon manch einer am Markt so ein bisschen, wie nachhaltig ist diese Party?
Genau, und das ist ja auch das Interessante dabei. Es haben sich ja immer wieder Leute auch gefragt, wie nachhaltig ist das? Wir hatten das Ganze 22, 23 schon gesehen, nachdem die ganz schwerwiegenden Lockdown-Restriktionen in China ja dann eben beseitigt bzw. gelockert wurden. Da gab es dann auch so mal die ein oder anderen Stimulationsprogramme, die aber so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ja, als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet, wenn man so will, und gar keine größeren nachhaltigen Auswirkungen hatten. Das ist jetzt aber tatsächlich anders und vor allen Dingen, es wird ja noch nachgelegt. Am Dienstag im Endeffekt wird ja nochmal im Endeffekt eine Stimulation bekannt gegeben und damit ist sozusagen dieser Drive, diese Dynamik in den Märkten vorhanden. Wir sprechen ja hier mittlerweile über einen Zeitraum von gut 2 Wochen, wo diese Maßnahmen jetzt schon greifen, man immer wieder nachlegt, noch mehr Stimulation, noch mehr Lockerung im Endeffekt in die Märkte gibt und das dann natürlich auch ein Momentum aufrecht hält, was eben sich sehr stark von dem unterscheidet, was in den vorherigen Jahren gelaufen ist. So muss man natürlich aufpassen. Klar, die Kurse sind extrem stark abgeschossen. Wir hatten ja gerade schon gesagt, einige Unternehmen haben sich vervielfacht. Andere Unternehmen haben eben weniger stark zugelegt, aber sie haben eben zugelegt. Und jetzt muss man sehen, dass diese Bewertungsstände, die wir jetzt sehen, natürlich so ein Stück weit den starken Pessimismus aus den Märkten ausgepreist haben. Aber die Unternehmen müssen ja trotzdem hineinwachsen und müssen im Endeffekt jetzt zeigen, dass sie eben diesen hohen Bewertungsständen dann auch gerecht werden können.
Aber du hattest ja schon die Probleme angesprochen, demografischer Wandel, keine Frage. Es kommt zu wenig Nachwuchs, zu wenig Menschen kommen derzeit in China auf die Welt und sind es auch in den letzten Jahren. Also die Bevölkerung wird immer älter und kann dann eben diese Arbeitsleistung so auch gar nicht mehr erbringen, wie wir sie zuvor gesehen haben. Aber insbesondere der Immobiliensektor, das ist ein Thema, was uns doch ziemlich beschäftigt hat. Wie sieht's da aus? Gibt's da tatsächlich eine Besserung?
Na, es gab zumindest mal einige Regionen, die jetzt dann auch bereits gesagt haben, man wird die Restriktionen zurücknehmen. Also es war ja tatsächlich so, dass der Trend zu mehr Immobilienkäufen bei chinesischen Familien und chinesischen Bürgern ja einfach da war. Das heißt, man hat nicht nur eine Immobilie gekauft, sondern 2, 3, 4, 5 Immobilien. um eben eine für sich zu haben, eine für die Kinder, eine für die Eltern und dann im Endeffekt für Freunde beziehungsweise dann tatsächlich auch vermieten zu können. Und deswegen spielt der Immobiliensektor in China so eine wesentliche Rolle, weil man eben das nicht mit Deutschland vergleichen kann, sondern der Stellenwert einer Immobilie in China ist tatsächlich traditionell und kulturell ein ganz, ganz anderer. Und wenn dort eben genau diese wichtige Stütze am Wackeln ist, dann ist natürlich klar, dass die Chinesen dann eben alles andere im Sinn haben, als loszurennen und zu konsumieren. Und jetzt versucht man eben hier eine Stabilität wieder reinzubringen, damit dann eben sich die Preise erholen können, damit dann natürlich auch der Konsum wieder anspringt. Und das hat man tatsächlich gemacht. Das heißt eben, ja, man kann als Chinese in manchen Regionen wieder Zweit- und Drittimmobilien erwerben. Und das ist natürlich im Endeffekt hilfreich für die gesamte Branche. Das heißt, die Preise könnten sich damit stabilisieren und dann natürlich auch wieder so eine Nachfrage, eine künstliche erzeugt werden. Die Frage ist natürlich nur, kommen wir nicht damit schon wieder dann in eine neue Spekulationsblase rein? Das will ich mal einfach so stehen lassen, weil das natürlich auch eine Situation ist, die wir ja bereits vorher auch schon gesehen haben und die ja genau diese Restriktionen dann auch hervorgerufen haben. Aber momentan sollte man sozusagen froh sein, beziehungsweise das erstmal so hinnehmen, was dort passiert. Und es braucht aber, wie gesagt, Zeit. Aber trotzdem schönes Signal, denke ich mal, auch jetzt hier bei diesem Format einfach mal einen Blick auf die chinesischen Aktienmärkte zu werfen, weil die tatsächlich durchaus interessant sein könnten für zum Beispiel 2025.
Ja, 2025, da könnte es wieder rund gehen mit Blick auf Donald Trump, der möglicherweise an die Macht kommt. Also schauen wir mal nicht nur auf die innerbetrieblichen Probleme, quasi das, was das Land beschäftigt, sondern auf das große Ganze, weil da ist natürlich der Kontakt zu Europa, die ganzen Verflechtungen, die Abhängigkeiten und auch die USA unheimlich wichtig für die Chinesen. Am 5. November wird gewählt. Wir sind alle gespannt, wer es tatsächlich schafft, ins Weiße Haus einzuziehen. Kamala Harris oder Donald Trump. Was bedeutet die Wahl für die Chinesen?
Ja, hier muss ich mal sagen, kann man ganz klar die Brisanz ein Stück weit rausnehmen, weil was haben denn die Demokraten nach der Niederlage von US-Präsident oder Ex-US-Präsident Trump gemacht? Sie haben eigentlich alles aufrechterhalten. Das heißt, die ganzen Hassels, die ganzen Strafzölle, die ganzen Wirtschaftsauseinandersetzungen im Außenhandel der USA mit China, die sind ja bestehen geblieben. Es ist nichts zurückgefahren worden, sowohl im Solarsektor als auch im Biotechnologiebereich, im KI-Bereich, im ganz, ganz wichtigen Halbleitersektor sind ja sogar noch teilweise die Zügel weiter angezogen worden. Das heißt also, man hat Strafzölle erlassen, man hat Handelsrestriktionen auch wieder weiter ausgerollt. Und demzufolge kann ich tatsächlich an dieser Stelle sagen, selbst wenn hier ein politischer Wandel in den USA stattfinden sollte, wird das erstmal in dieser Form keine größeren Auswirkungen haben, weil die Situation wird sich dann nicht dramatisch ändern. Ja, man kann damit rechnen, dass natürlich dann vielleicht mehr Sektoren zusätzlich noch stärker und noch schneller mit Strafzöllen oder Sonderabgaben entsprechend bedacht werden. Aber zumindest erstmal würde dann keine größere Drastifizierung stattfinden, weil eben im Endeffekt die Situation ja schon so ist. Mit Europa, da bin ich tatsächlich gespannt, wie sich das Ganze da darstellen wird. Wir haben in der vergangenen Woche ja mitbekommen, dass jetzt tatsächlich die Strafzölle, EU-Strafzölle auf eben elektrifizierte Fahrzeuge aus China zumindest mal möglich sein können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie werden sie umgesetzt, in welcher Form und so weiter und so fort. Und das wird natürlich auch ein Widerhall und ein Echo von China hervorrufen, wie die dann entsprechend mit den Importen, sprich also aus chinesischer Sicht, aus Europa umgehen. Und das könnte natürlich auch nochmal eine sehr, sehr spannende Frage sein. Also du hast vollkommen recht, ja, es sind spannende politische Themen, wobei man aber auch hier sagen kann, politische Börsen haben ja bekanntlich kurze Beine. Ich zitiere hier mal Costolani. Und das denke ich in diesem Fall auch, weil sich wirklich tatsächlich erstmal gar nicht so viel verändern wird und weil tatsächlich die Kraft, die China ja momentan hervorbringt, aus dem intrinsischen erzeugt ist. Also das heißt, man kommt sozusagen aus der Binnenkonjunktur, aus dem Immobilienmarkt und will dadurch versuchen, diese Stärke zu bringen. Braucht natürlich klar den Export dafür, ja, aber die Situation ist ja im Endeffekt schon verfahren.
Also ist es quasi für die Chinesen relativ egal, wer dann tatsächlich im November die Wahl für sich entscheidet, wenn kein großer Kurswechsel zu erwarten ist. Europa viel spannender eigentlich für die Chinesen. Die Frage, wie es mit den Strafzöllen weitergeht, wie wird das gelebt, wird das ausgeweitet, gibt es dann Gegenmaßnahmen etc. Das sollte man so ein bisschen im Auge haben. Blicken wir mal auf die Aktien, die in den letzten Wochen so zugelegt haben. Was sind denn so die großen Gewinner gewesen in China, die dich so auch so vielleicht so ein bisschen überzeugt haben? Was war für dich so ein bisschen besonders bei der Rallye?
Also ich sag mal so, was ich ganz interessant fand, ist, dass tatsächlich die gute alte Technologie wieder als Renaissance gesehen wurde und dass hier gerade die Aktien wie Alibaba, JD, Tencent, also diese großen Technologiekonzerne, Baidu, Weibo und wie sie nicht alle heißen, die sind tatsächlich doch relativ stark gesucht gewesen. Und man sieht auch hier, dass internationale Investoren dahingehend zumindest auch mal nach China wieder geblickt haben und gesagt haben, ja, hier sehe ich halt ein Unternehmen, was im Verhältnis zu den amerikanischen Unternehmen zum Beispiel massiv unterbewertet war und dahingehend dann eben eine gute Kaufmöglichkeit gegeben haben, wenn man eben das Chance-Risiko-Verhältnis gerade zu den politischen Risiken betrachtet und demzufolge ganz gut gestiegen sind. Wir hatten natürlich auch viele, viele Unternehmen aus dem Immobiliensektor gesehen, die wirklich buchstäblich durch die Decken gegangen sind. Auch Brokeraktien, Finanzaktien, Bankaktien. Aber hier muss man ganz klar sagen, das sind auch wirklich heiße Eisen. Und hier sieht man einfach auch zum einen sehr hoher Shortbestand, also sprich Short-Selling bei den Aktien hat stattgefunden, dass eben viele weiter auf fallende Kurse gesetzt haben, die dann eben im Endeffekt versucht haben, ihre Position wieder zu glätten. Das heißt, die Aktien wieder zurückzukaufen. Das führte dann eben zusätzlich mit der Nachfrage nach den Unternehmen eben zu den entsprechenden Short Squeezes, würde ich jetzt in dem Augenblick mal definieren wollen. Aber es ist aus meiner Sicht heraus noch überhaupt kein Kaufsignal zu sagen, ja, jetzt sind Bankaktien aus China oder Immobilienwerte wieder interessant, weil hier wirklich zum einen zu sehen ist, die Bilanzierungsvorschriften in China in diesen Bereichen, die sind, sage ich mal, gelinde gesagt, sehr locker. Und hier muss man wirklich aufpassen, dass man sich da nicht das ein oder andere ja trojanische Pferd mit ins Depot dann holt. Und auf der anderen Seite ist der Immobilien- und Bankensektor in China so undurchsichtig, dass man an sich schon kaum eine Möglichkeit hat, hier wirklich zu überblicken, wo finanzieren die denn überhaupt überall alle entsprechend, welche Projekte, wo kommt das Geld her? Das sind alles Dinge, die wirklich sehr, sehr nebulös sind. Ich erinnere so ein Stück weit an China Evergrande, wo man einfach auch überrascht war, was die alles gemacht haben, von elektrifizierten Fahrzeugen bis über, keine Ahnung, also alle möglichen Dinge außer Immobilien. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Man kauft also sozusagen oder hat sehr große Gefahren, dass man eine Bank oder einen chinesischen Immobilienwert kauft und die überhaupt gar nicht in Immobilien anlegen, sondern irgendwas anderes noch machen, ein paar Immobilien halten, aber sehr stark in Randbereichen noch dann tätig sind. Und das ist so ein bisschen das Problem. Aber ich denke mal, interessant ist für mich wirklich, und ich glaube auch so ein bisschen ein Fingerzeig gewesen, dass eben so die Lust auf große chinesische Werte wieder zurückgekommen sind. Auch eine CNOOC, also sprich große Rohölunternehmen, Rohstoffunternehmen generell aus China sind wieder gefragt gewesen, weil man hier einfach jetzt so ein bisschen wieder die Möglichkeit hat, diese Unternehmen mehr im internationalen Konzert zusammen zu sehen und vergleichen zu können und da eben dann doch die ein oder anderen Unterbewertung einfach lokalisieren konnte.
Was machen denn die Anleger der Comdirect Bank? Ist das so, dass sie sich eher auf die Einzelwerte stürzen? Du hast gerade schon viele genannt. Oder ist es, dass man eher im Vorbereich aktiv wird und sagt, ich möchte keinen Einzelwert, ich möchte eher ein ganzes Portfolio haben, möchte quasi auch aus diesem Anlageprozess rausgenommen werden? Also sprich, ich habe einen Fondsmanager, der das für mich aussucht und vielleicht einen besseren Blick hat. Was ist bei den Anlegern da besonders beliebt?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also ich vielleicht bei den Einzelwerten kann man ganz klar sagen, hier sind es natürlich die üblichen Verdächtigen, die auch bei euch sehr häufig gehandelt werden. Eine BYD, eine Geely, also gerade aus dem Autosektor, eine NIO, Li Auto, das sind mal so namentlich die Unternehmen genannt, die eben aus dem Automotive-Sektor stark nachgefragt sind. Warum macht man das? Weil es klassisch zyklische Aktien sind, zyklische Branche, wo eben natürlich auch gerade deutsche Anleger einfach ganz klar nachvollziehen können und verstehen können, ja, wenn es in China wieder eben aufwärts geht mit der Konjunktur, werden mehr Autos gekauft. Wenn mehr Autos gekauft werden, werden natürlich diese entsprechend von den großen chinesischen Automobilunternehmen wie eine BYD, Geely und Co. entsprechend nachgefragt und gekauft und die profitieren davon. Wir haben natürlich auch andere große Technologiewerte, ich hatte einige schon gesagt, Alibaba, JD und Tencent gesehen, wo man einfach sagen kann, auch hier die deutschen Anleger wissen dann einfach, was diese Unternehmen machen. Man kann nachvollziehen, was der Geschäftszweig und Zweck ist. Man hat Vergleichsmöglichkeiten mit anderen großen Unternehmen, also steht hier nicht sozusagen allein da und weiß nicht, okay, wie ist deren Position in China, sondern man hat eben Vergleichsmöglichkeiten anhand der Zahlen, zum Beispiel zu einer Amazon oder anderen großen Unternehmen aus dem Online-Sektor und kann die so ein bisschen einordnen. Also diese Unternehmen sind sehr klar und deutlich eben stark nachgefragt worden. Wesentlich interessanter tatsächlich die Frage bei den ETFs und Fonds. Und da ist es so, dass man da gar keine einheitliche Tendenz sehen kann. Es gibt halt nach wie vor natürlich die Nachfrage nach vielen großen ETFs, die eben insbesondere bei den großen Werten in China anlegen und dort entsprechend natürlich Indizes versuchen nachzubilden, wie zum Beispiel in China Titan 50, um hier einfach im Endeffekt so eine Art Sicherheit zu haben. Man hat die 50 größten Unternehmen eben aus China in einem ETF und kann diesen dann entsprechend nachbilden und hat eben sozusagen eine Art, ja, also Streuung schon anhand des Indizes, wenn man so möchte. Ansonsten sieht man natürlich bei den aktiv gemanagten Fonds auch eine größere Nachfrage, weil natürlich dann schon auch viele Anleger sagen, Mensch, wenn sich ein Fondsmanager einfach mit China sehr gut auskennt, gute Performance in den letzten Jahren vielleicht sogar erzielen konnte, dann ist natürlich die Chance groß, dass sich das auch in den kommenden Jahren, wenn es eben in China wieder aufwärts geht, tatsächlich besser darstellen könnte. Aber auch da hat man natürlich die Möglichkeit, bei euch auf der Seite bei der Börse Stuttgart nachzuschauen und sieht ja da auch die meistgehandelten Werte. Und da ist tatsächlich doch eine sehr, sehr große Deckungsgleichheit vorhanden, wie bei den Werten, die bei uns natürlich auch nachgefragt werden.
Also chinesische Werte wieder im Aufwind. Und klar, der eine oder andere Anleger springt natürlich auf diesen fahrenden Zug auf. Wir sind gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, ob es nur so ein Strohfeuer war oder ob tatsächlich fundamental sich das eine oder andere in China ändert. Auf jeden Fall eine unheimlich spannende Geschichte, auch aus Anlegersicht. Andreas, vielen lieben Dank wieder für die Einschätzungen und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch.
Conny, ich mich auch. Vielen Dank für dieses tolle Format und ja, bis demnächst wieder.